Radikale. Radikale.
Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Radikalen Töchter. Wir setzen uns ein für Demokratie, Menschenrechte, Utopien, Brüder und Schwesterlichkeit. Mein Name ist Ceci Leonard und ich bin euer Host. Heute widmen wir uns der Frage, was Kunst in der Gesellschaft bewirken kann. Eignet sich Kunst als Mittel zum Widerstand? Dazu haben wir uns spannende Leute eingeladen, die politisch und künstlerisch auf ganz unterschiedliche Weise aktiv sind. Sie verraten euch, wie sie auf ihre Ideen kommen und was sie inspiriert. Und sie sprechen vom Scheitern und Wiederaufstehen. 2011 habe ich angefangen, mit dem Künstlerkollektiv Zentrum für politische Schönheit zusammenzuarbeiten. Die erste große Aktion, die ich mit dem Kollektiv zusammen gemacht habe, war die Kindertransporthilfe des Bundes. Wir wollten auf den Syrienkrieg aufmerksam machen. Der wütete damals schon 3 Jahre lang und kaum ein deutsches Medium berichtete darüber. Das wollten wir ändern. Bei der Recherche zu dieser Aktion stießen wir auf die Kindertransporte von 1938 und 1939. Damals rettete die britische Regierung 10.000 jüdische Kinder vor dem sicheren Tod in Gaskammern und Arbeitslagern. Diese Hilfsaktion ist dann als besonderer Akt der Menschlichkeit in die Geschichtsbücher eingegangen. Und diese Aktion haben wir uns als Vorbild genommen. Wir wollten an die Menschlichkeit erinnern. Also haben wir ein Medienspektakel organisiert und die damalige Familienministerin mit eingebunden. Wir haben so getan, als wäre die Aktion von ihr. Wir haben Webseiten und Logos gefaked und einen Werbefilm aufgenommen. Er sollte Bürgerinnen animieren, sich als Pflegeeltern für syrische Kinder zu melden. Dass wir es nicht schaffen würden, eine echte Kindertransporthilfe zu organisieren, war uns von Anfang an klar. Aber uns war wichtig, so zu tun, als ob. Wir haben uns vom vorbildhaften Verhalten der britischen Regierung inspirieren lassen. Und um Vorbilder und Inspiration geht es auch in unserer heutigen Folge mit Tracy. Tracy ist politische Aktivistin und Künstlerin und wurde vor allem durch ihre Aktion in der Berliner Reichstagskuppel bekannt. Aber was sie da genau gemacht hat, erzählt sie euch am besten selber.
Ich bin Tracy Abinah. Ich bin 22, künstlerische Aktivistin und Politikstudentin und ich will gern die Welt ein bisschen schöner machen und das vor allem durch Kunst, weil ich glaube, dass Kunst eine krasse Sprache ist, die eigentlich auch jeder Mensch verstehen kann und für mich das irgendwie auch mega wichtig ist, nicht nur vor Kopf zu reden, sondern irgendwie auch Bilder zu kreieren, die Menschen irgendwie catchen und da bin ich beim Verein Demokratische Stimme der Jugend zum Beispiel aktiv, da machen wir viele so Performances, aber sonst auch in der Black Community und in verschiedenen Netzwerken und versuche mich da so ein bisschen einzubringen.
Kannst du so ein bestes Erlebnis erzählen von einem Moment, als du als Aktivistin unterwegs warst?
Ja, der beste Moment war, glaube ich, als wir in der Kuppel vom Reichstagsgebäude standen und so richtig lange Banner, so diese Brüstung runterfallen lassen haben, wo irgendwie ganz verschiedene eben Claims standen und wo es darum ging, dass junge Menschen eben sich mehr eine Stimme wünschen in der Gesellschaft, aber auch einfach eine aufrüttelnde Aktion sein sollte, die auch diese deutsche Demokratie, die ja immer als sehr fortschrittlich dargestellt wird, so ein bisschen mal so in Frage stellen sollte. Und wie viel direkte Demokratie haben wir eigentlich? Wie ist das mit Lobbyismus und so? Kommen da wirklich alle Minderheiten zu Wort? Und es war eine sehr krasse Aktion, wo wir auch ein Musikvideo draus gemacht haben. Das Lied heißt Jüngstes Gericht, weil wir eben einen Song, der Künstler Kutin hat einen Song dazu geschrieben. Und dann haben wir uns da tatsächlich reingeschmuggelt und da so richtig lange Banner, so 10 Meter lange Banner. Und das war irgendwie, der beste Moment war, glaube ich, als eine Schulklasse angefangen hat mitzusingen, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. So von unten und das waren irgendwie ganz, ganz junge Kinder. Das war sehr, sehr lustig. Das war, glaube ich, einer der verrücktesten Momente. So.
Wegen dieser Aktion im Bundestag wollten wir dich dabei haben im Podcast. Und vielleicht kannst du nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, die Aktion nicht kennen, nochmal genau beschreiben, was habt ihr da gemacht, was wolltet ihr damit aussagen und was stand auf den Bannern?
Die Aktion fand letztes Jahr im Frühjahr statt, also 2019, und da hatte ich auch schon ein bisschen Aktivismus gemacht und da war gerade Fridays for Future sehr groß. Und für uns war so die ganze Zeit die Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter, weil ich fand es irgendwie echt unfair, dass man jeden Tag sozusagen oder jeden Freitag irgendwie sich zusammenfindet, demonstrieren geht, aber letztlich nicht so richtig was passiert, sage ich mal. Klar werden junge Menschen viel mehr eingeladen, zum Beispiel zu Veranstaltungen und so weiter, aber so richtig einen Hebel in der Politik, das fehlt für mich halt echt auch auf institutioneller Ebene, dass junge Menschen sozusagen dieses Altersungleichgewicht, was ja im Bundestag so mega krass ist, da sind sehr, sehr alte Abgeordnete, die sozusagen für alle Menschen Deutschlands sprechen. Und dann haben wir gedacht, nee, wir gehen jetzt nicht nur auf die Straße, sondern wir gehen direkt in dieses Zentrum der Macht, wo man nicht erwartet, dass da junge Menschen sich hintrauen und sind halt auch mal unbequem und bleiben dabei natürlich friedlich, das ist uns mega wichtig, immer machen nichts kaputt, sondern wir haben halt extra auch so einen riesen Banner, das ist Kunst gemacht, dass man halt auch nicht denkt, wir sind irgendwie, wollen da irgendwie einen Anschlag oder so veranstalten, aber wir wollten halt echt ein krasses Zeichen mal setzen und sagen, dass wir genau an diesen Ort eigentlich rein möchten, dass wir genau an diesen Platz auch hingehören und dass ich es eigentlich schon krass finde, dass diese Hürde mit 18 darf man sich irgendwie aufstellen lassen zu irgendwas, finde ich sowieso doof. Und wegen ganz vielen anderen Dingen ist das ja auch sehr, sehr, also nicht niederschwellig für junge Menschen. Also ganz viele junge Menschen wissen, glaube ich, gar nicht so richtig, wie sie Zugang finden sollen. Und wir wollten einfach sichtbar machen, dass wir richtig gerne dazu geholt werden möchten an diesen Tisch der Entscheidungen und wollten mit der Aktion ganz konkret einen deutschen Jugendrat fordern, wo eben junge Menschen ausgelost werden. Das heißt nicht nur irgendwie BerufspolitikerInnen, die das ganz lang studiert haben oder irgendwie, keine Ahnung, da lange Erfahrung haben oder für bezahlt werden, sondern ganz normale junge Menschen, die irgendwie alle zu ihren Themenfeldern was zu sagen haben. Und eben zufällig, damit es nicht irgendwie wieder, man muss irgendwie in der Partei zugehörig sein oder so und dann sind da schon bestimmte Vorkenntnisse nötig oder man hat irgendwie schon innerlich dieses Parteiprogramm gespeichert, sondern frei. Und das hat in anderen Ländern gut geklappt. So in Irland gab es zum Beispiel auch so eine People's Convention, wo die Dinge ausgelöst haben und dann nicht das Parlament entscheiden lassen haben, sondern Menschen von der Straße, sage ich mal. Und damit wurde zum Beispiel die Ehe für homosexuelle Menschen eingeführt und das fanden wir richtig kraftvoll. Und dann dachten wir, wir wollen diesen Rat eben für junge Menschen, um einfach dieses Gegengewicht zu haben. Und eine Wahlaltersenkung, das heißt das Kinderwahlrecht, dass jeder junge Mensch, der wählen möchte, auch wählen darf. Und dafür stand diese Aktion und deswegen auch jüngstes Gericht, weil wir irgendwie so diese Entscheidung sozusagen zu uns nehmen wollten, dass wir auch mit über die Zukunft entscheiden und dass wir eigentlich, oder ich finde es ein krasses Umdenken, wenn man in der Gesellschaft danach sozusagen bewertet, wie kindergerecht sie zum Beispiel ist. Und das hat man ja mit Fridays for Future gesehen, dass da irgendwie ganz junge Menschen irgendwie sehr viel mehr Empathie auch irgendwie hatten für gesellschaftliche Prozesse und deswegen auch andere Entscheidungen irgendwie eingefordert haben. Und das war so ein bisschen so im Schnelldurchlauf die Aktion, genau.
Was ist für dich der Unterschied zwischen Kunst und Aktivismus?
Also ich sehe einen Unterschied, am liebsten würde ich sagen, es gibt keinen, weil irgendwie mache ich ja beides, aber manchmal ist für mich Aktivismus auch wie so ein Hamsterrad, also man fordert immer oder ist gegen irgendwie etwas und will sozusagen gesellschaftliche Veränderungen und da merke ich, dass ich auch manchmal schnell sozusagen aus der Gesellschaft rausfalle. Und Kunst ist irgendwie auch so eine Welt für sich, also ist es irgendwie Ausdruck und Selbstausdruck und kann aber auch wie so eine eigene Welt werden, finde ich. Und ich finde künstlerischen Aktivismus deshalb so gut, weil es eigentlich diesen eigentlich voll intimen Prozess für mich der Kunst verbindet mit der Gesellschaftsgestaltung. Und ich finde Aktivismus ist sozusagen ein krasses Extrem von Gesellschaftsgestaltung vielleicht und Kunst in jeglicher Form auch immer ein krasses Mittel für Selbstausdruck vielleicht.
Und glaubst du, dass Kunst wirkungsvoller sein kann als Aktivismus und warum?
Also ich mache ja viel Aktionskunst. Das heißt, wie gesagt, ich verbinde das, weil ich glaube, dass die Kunst eigentlich wie ein Tool ist und vielleicht nicht gar nicht so ein Wettbewerb gehen muss mit Aktivismus, sondern es ist eher wie eine Sprache sozusagen. Ich kann Aktivismus auf verschiedene Sprachen machen. Aber ich finde, glaube ich, dass künstlerischer Aktivismus der krasseste Aktivismus ist, weil man viele Mauern auch umgeht, habe ich den Eindruck, die Menschen irgendwie, wenn sie ihre Meinung schon zum Beispiel haben oder wenn sie gar nicht mit bestimmten Bevölkerungsgruppen reden, da kann man durch Kunst irgendwie sehr viel aufbrechen und auch krasse Begegnungen schaffen. Und deswegen würde ich sagen, die Mischung macht es, genau.
Du nennst dich selber künstlerische Aktivistin. Was bedeutet das genau für dich?
Für mich bedeutet das, dass ich nicht nur noch in so vorgefertigte Wege gehe, wie man sozusagen Gesellschaft gestalten soll oder Politik machen soll oder so, oder wie auch im Studium, das sind die Strukturen, wie dieses Land geregelt ist. Und dann, wenn ich was verändern will, dann gehe ich halt ins Parlament. Oder wenn ich was verändern will, gehe ich in eine Partei. Sondern ich habe für mich irgendwie erkannt, dass mir das... Manchmal ist es mir viel zu langsam, aber manchmal sind mir diese Gesetze auch von vorgestern. Und mit künstlerischem Aktivismus und Performances zum Beispiel habe ich wie die Möglichkeit, ganz neue Realitäten zu schaffen, in denen ich zum Beispiel schon eine Wunschgesellschaft oder so verbildlichen kann, wie ich sie mir wünsche. Aber da müsste ich wahrscheinlich noch 20 Jahre im Bundestag für kämpfen, wenn das Realität sein soll und ich irgendwie in der Partei wäre. Und durch diese Performances habe ich den Eindruck, kann man ein bisschen in der Zeit reisen und man kann so Blocks umgehen und diese Prozesse, die auch ganz bürokratisch und langsam teilweise sind, die kann man sozusagen verschnellern und irgendwie auch mehr Menschlichkeit, habe ich den Eindruck, einladen und man denkt halt nicht so in Rollen zum Beispiel. Also im Politischen habe ich den Eindruck, geht es sehr viel um Rollen und irgendwie festgefertigte Bilder oder man muss sich irgendwelchen Gesetzen unterwerfen, weil man halt irgendwo arbeitet beim Familienministerium zum Beispiel, die wollen ja jungen Menschen helfen, aber die haben halt ihre Gesetze und die sind vielleicht nicht alle jugendgerecht. Und da habe ich gemerkt, das umgehe ich sozusagen, wenn ich künstlerischen Aktivismus mache. Deswegen ist es für mich ein sehr, ja, außergewöhnlicher Weg sozusagen, nicht vorgefertigte Wege schon zu gehen.
Hast du künstlerische oder politische Vorbilder?
Oh, Marina Abramović. Ich glaube, das kommt so wahrscheinlich bei jedem Performance-Künstler und jeder Performance-Künstlerin. Also ich habe ganz viele künstlerische Vorbilder, eher vielleicht in so Kunstrichtungen, wo man, also wo jeder Mensch so kennt, Musik und Tanz und so, da habe ich sehr viele Vorbilder, aber oh ja, Solange Knowles zum Beispiel. Ich finde, sie ist eine Musikerin, das ist die kleine Schwester von Beyoncé und sie macht aber sehr, sehr krasse visuelle Kunst auch und empowernde Kunst für schwarze Frauen auch viel und ist Sängerin, aber hat zum Beispiel zu ihrem Album so ein ganzes visuelles sozusagen Musikalbum dazu veröffentlicht, wo man wie so ein bisschen die Rolle von schwarzen Menschen in der Zukunft sieht für mich. Es ist so ein bisschen sehr futuristisch und diese Bilder fehlen für mich eben in der Gesellschaft auch, weil man sieht schwarze Menschen zum Beispiel oft als Geflüchtete oder man sieht sie irgendwie, wenn sie hungern, aber man sieht nicht die Gegenbilder, wie schwarze Menschen erfolgreich sind und das macht sie zum Beispiel mit ihrer Kunst. Marina Abramović ist für mich sehr inspirierend. Das ist eine Performance-Künstlerin, weil sie sehr radikal ist, wie euer Name ja schon sagt. Und sie ganz früh schon angefangen hat, selbstständig als sehr junge Frau, ganz verrückte Performances mit ganz nahem Kontakt auch mit dem Publikum zu machen und sich so wie als Experimentierkörper zur Verfügung gestellt hat. Und das finde ich eben sehr mutig. Und sonst finde ich Joseph Beuys auch ziemlich cool, weil er diese Uni-Welt und so ein bisschen für mich aufgebrochen hat. Der hat zum Beispiel Kunststudierende aufgenommen, die nicht angenommen waren und so. Das finde ich ziemlich cool, irgendwie diese ganzen Regeln so, wenn, wie misst man Talent? Das hat er eben ganz anders bewertet, glaube ich. Ich bin erst nach meiner Schule zum Beispiel so zum Theaterspielen so richtig gekommen. Und ich glaube, dass viele junge Menschen zum Beispiel denken, oh, ich bin keine Künstlerin oder so, weil sie in der Familie zum Beispiel das nicht so mitbekommen haben, wie es bei mir zum Beispiel war. Und da habe ich gemerkt, dass man sich davon gar nicht abfallen lassen sollte, weil man braucht nicht so eine klassische Ausbildung oder so, um Kunst zu machen, sondern ich glaube, jeder Mensch ist auch ein Künstler. Und jeder Mensch ist eine Künstlerin.
Du bist online total aktiv. Du hast mit einer Aktion 50.000 und mehr Unterschriften für eine Petition gesammelt. Wie hast du das so schnell geschafft? Vielleicht kannst du davon was erzählen.
Das war genau für diese Bundestagsaktion eben. Und das ist mega cool, weil das habe ich auch nicht gewusst. Es gibt eben ganz verschiedene Arten von Aktivismus. Und Change.org, auf der ich die Performance gemacht habe, die sind auf unsere Aktion aufmerksam geworden und haben uns tatsächlich gefragt, habt ihr denn nicht Lust, das vielleicht noch so als Sprachrohr eine Petition zu nehmen? Und dann hatte ich sozusagen wie so ein kostenloses PR-Team, was mich halt beraten hat. Wenn ich irgendwie Fragen hatte, wie ich einen Text schreiben soll, habe ich halt mit denen getüftelt. Und ich glaube, ich hatte da voll Menschen, die daran geglaubt haben, dass es eine coole Aktion war. Und dann fiel es mir gar nicht schwer, auch regelmäßig Updates zu schreiben und so weiter. Und das war, glaube ich, so das Main-Ding, dass man, wenn Menschen das mitbekommen am Anfang, auch wir haben ganz viele Interviews gegeben und ganz viel Presse angeschrieben, nicht alles davon hat funktioniert, aber ich würde sagen, ganz, ganz viel Presse anschreiben, einfach ganz frech klingeln oder ganz frech anrufen, das funktioniert manchmal. Und dann immer weitermachen und immer Texte verbreiten, in den eigenen Netzwerken auch. Und auch solche, zum Beispiel Petitionsstarter, Websites anschreiben, ob sie nicht Lust haben, die Kampagne auch weiter zu pushen oder das zu anderen NGOs schicken, die auch ähnliche Themen machen und so weiter. Wir haben uns auch mit mehr Demokratie zum Beispiel für dieses Wahlrechtsthema zusammengetan. Also bildet Banden, das ist so das Stichwort so für mich. Und Regelmäßigkeit ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man Online-Präsenz haben will. Ich bin da auch nicht immer gut drin. Bei den Petitionen hat es geklappt, aber ich glaube, es ist schon so ein hartes Pflaster auch, so, weil so viele Inhalte im Netz sind, dass es auch manchmal untergeht tatsächlich.
Und warum glaubst du, ist es überhaupt wichtig, im Netz aktiv zu sein?
Ich glaube, es ist mega wichtig, im Netz aktiv zu sein, weil zum Beispiel in Deutschland, da wo ich aufgewachsen bin, hatte ich nicht den Plan davon, dass es eine Black Community gibt, dass es Menschen gibt, die sich mit den Rechten schwarzer Menschen auseinandersetzen. Und man kann halt das Pech haben, dass man irgendwo wohnt, wo sozusagen nicht die Menschen sind, die ähnlichen Interessen haben. Und deswegen sind für mich gerade Instagram-Seiten, feministische Instagram-Seiten oder eben NGOs, die auch online vertreten sind, eine gute Anlaufstelle. NGOs, die auch Videos machen, die sich sozusagen zeigen, die Präsenz zeigen. Das ist, glaube ich, cool, weil man dann davon eben mitbekommt. Und ich glaube, dann ist es trotzdem mega wichtig, in Real Life einfach hinzugehen und einfach mal zu irgendeinem Treffen, selbst von irgendeiner NGO, wo man denkt, ich weiß jetzt nicht, ob das die Leute sind. Es gibt halt oft große NGOs vor Ort und da kann man zumindest anfangen und dann weitergehen. Also ich glaube, online hat man die Riesenauswahl und vor Ort findet man aber vielleicht so die Herzensmenschen, mit denen man dann weitergehen kann.
Begegnet dir Hass im Netz und wenn ja, wie gehst du damit um?
Ist mir tatsächlich nur einmal so ganz präsent passiert, weil ich Ach, ich weiß gar nicht, warum, ehrlich gesagt, aber oder vielleicht auch, weil ich es nicht so konkret, also ich scroll auch nicht so und suche danach. Und ich habe auch MusikerInnen, Freundinnen, die halt echt auch so random Hasskommentare bekommen. Und bei mir, ich kann mich noch erinnern, das war bei so einer Kampagne, die wir mit dem Generationenmanifest zusammen gemacht haben, schon vor ein paar Jahren. Und da haben wir so eine Bildkampagne gemacht. Und da war so ein Bild von mir, wo ich halt mein Afro offen getragen hatte. Und da war so ein seltsames Facebook-Profil, was halt die ganze Zeit komische Sachen da hingeschrieben hat. Und wenn man halt dann gecheckt hat, hat man gesehen, dass es halt voll die rechte Person war. Und das hat mich schon irgendwie geschockt, weil es halt so ein Mensch war, der schon auch Gesicht gezeigt hat. Kann auch sein, dass es ein Fake-Profil war natürlich. Aber ich glaube, das finde ich noch ein bisschen gruseliger als halt so ein YouTube-Kommentar, wo man halt, also das sind eh irgendwelche Synonyme und so richtig, keine Ahnung, vielleicht sind es auch irgendwelche Trolls. Und das war so auch der einzige Moment, wo es mir so ein bisschen so, wo ich mich gar nicht wohl mitgefühlt habe, weil es halt so nachverfolgbar war sozusagen und ich mich richtig geekelt hat, dass er sozusagen irgendwie jetzt weiß, dass ich existiere und so. Und irgendwie finde ich Facebook, auch wenn YouTube, glaube ich, voller ist von Trolls, Facebook finde ich ein bisschen blöder, weil man sozusagen sich ja auch sehr offen präsentiert. Also man könnte schon ein bisschen nachforschen, wer ich bin. Und ich habe auch schon so ein bisschen sexistische Nachrichten bekommen. Jetzt nicht sozusagen so, du bist blöd, sondern eher so komische Annäherungsversuche. Das finde ich auch ziemlich uncool. Und ich glaube, da muss man sich auch so ein bisschen entscheiden, will man zum Beispiel auf Facebook so präsent sein, dass man sich so komplett zeigt. Und ich mache auf Facebook auch kaum mehr Aktivismus, ehrlich gesagt. Und in so Videos spiele ich halt auch irgendwie, habe ich diese Rolle als Schutz vielleicht, oder wenn ich jetzt Performerin bin, dass ich es mir nicht so zu Herzen nehme, glaube ich auch.
Wie kommst du auf deine Ideen und wer oder was inspiriert dich?
Ideen, entweder ich fühle mich mit was richtig unwohl, zum Beispiel ich hatte so einen Tag nach dem Tanzen, wo ich mich richtig unwohl gefühlt habe, irgendwie so voll verglichen mit den weiblich gelesenen Menschen aus der Klasse. Und dann habe ich so darüber nachgedacht, wie scheiße es eigentlich ist, dass zum Beispiel in jeder Drogerie irgendwie diese Make-up-Abteilung so weit am Anfang ist. Und dann kam ich irgendwie so drauf, dass man müsste das mal alles verhüllen oder so. Und dieses, dass man schön sein muss, um zu gelten, dass es einfach mal weg soll, dieser Glaubenssatz. Und ich glaube, bei mir kommen viele Ideen aus dem Schmerz tatsächlich. Also wenn mir selber irgendwas passiert. Oder genau aus der anderen Richtung sozusagen, wenn ich irgendwie mit Freundinnen oder mit Menschen, die mir am Herzen liegen, die Welt eigentlich so erlebe, wie ich denke, dass sie sein sollte, zum Beispiel auf einer Reise oder so und halt voll spüre, die Menschen können auch voll lieb sein zueinander und fremde Menschen lächeln einen an, wenn man irgendwie sie auch zuerst anlächelt, dann denke ich mir auch manchmal, oh krass, wir müssten eigentlich diese Utopie irgendwie sichtbar machen. Und dann machen wir voll oft so Visionsrunden und versuchen sozusagen, mehr in dieses Gefühl reinzukommen und diese Bilder zu kreieren, die wir sozusagen sehen wollen. Wie die Welt mal aussehen soll oder wie diese Städte, Dörfer, Gebiete aussehen sollen, die ich mir wünsche, wo ich gern drin wohnen möchte. Also so entweder von der schmerzhaften Seite oder von dieser Visionsseite.
Und arbeitest du im Team dann zusammen?
Ja, ich arbeite voll gern im Team, weil ich glaube, dieses Visionieren so, dass man Bilder vergleicht und irgendwie so merkt, krass, das ist irgendwie passt schon in so einer universellen Cloud so und viele Menschen haben ähnliche Bilder und Lust auf ähnliche Sachen, ähnliche Wünsche. Da habe ich halt den Eindruck, da kommt voll viel Energie her und ich glaube, diese schmerzhaften Prozesse mache ich oft auch eher alleine durch und teile dann irgendwie die Ideen, die ich habe. Aber ich arbeite sehr gerne im Team, weil ich glaube, dann potenzieren sich sozusagen die Ideen auch und in der Gruppe gehen Dinge einfach ratzfatz und irgendwie Performances werden möglich, wo ich halt alleine denken würde, wie soll ich das denn machbar machen?
Was würdest du unseren HörerInnen raten, wenn sie eine Aktion machen würden? Wie fangen sie an?
Oh, da habe ich mal ein Video zu gemacht, weil ich war auch so, junge Menschen müssen Aktivismus kennenlernen. Ich würde zuerst mir ein Thema suchen, glaube ich, oder eben einfach nachdenken, was ist mir eigentlich wichtig oder was geht mir so richtig auf den Zeiger. Und dann würde ich Banden bilden, würde mir Menschen suchen, die auch Lust darauf haben. Wenn man die nicht findet, trotzdem weitergehen, weil die kommen auch. Das habe ich auch voll gelernt, dass man einfach anfangen sollte und sich nicht davon abhalten lassen sollte, eben ob man jetzt auf dem Land wohnt und da ist halt niemand, sondern dann eben zum Beispiel ins Netz gehen oder in Gruppen eintreten, wo halt darüber geredet wird und darauf vertrauen, dass es so vielen Menschen genau gleich geht und dass die nur darauf warten, dass jemand den Impuls reingibt. Also immer anfangen sozusagen. Dann würde ich in die Logistik, in die Planung reingehen. Also man kann nochmal so visionieren und zusammen sozusagen so ein gemeinsames Bild finden, wo auch alle mitgehen können. Das finde ich auch immer mega wichtig, weil sonst so eine Dynamik, habe ich den Eindruck, entsteht. Eine Person geht halt vor, so ein bisschen wie so eine Regisseurin und dann ziehen die anderen nach. Ich finde, bei manchen Projekten geht das auch, aber ich arbeite viel lieber so auf Augenhöhe, dass alle Menschen so mitkreieren. und dann Requisiten besorgen, in Kostümverleihe gehen, richtig verrückt, einfach wie so ein Theaterstück, wie man sich so vorstellen würde, dass irgendwie ein Theaterstück entsteht, und zu Hause schauen, was man schon hat, und vielleicht sich auch so eine Rolle überlegen, wenn man sich nicht ganz sicher fühlt, als jetzt Privatperson sozusagen, oh, ich bin viel zu schüchtern, dann so eine Performance entwickeln, vielleicht die auch mehr zum Beispiel Schauspiel beinhaltet, wo man mehr in diese Revoluzerin-Rolle reinkommt und das dann zum Beispiel mehr vertritt. Oder was ganz Pures und einfach mit Menschen ins Gespräch geht oder Eye-Contact-Experimente macht. Also ich glaube, je nach Stimmung und je nach Mood-Level so. Und dann Filmen nicht vergessen, das ist sehr wichtig.
Ja, gibt es noch irgendwas, was du noch unseren HörerInnen so sonst noch mit auf den Weg geben möchtest?
Mir fällt gerade wieder auf, ich bin in der Natur und ich merke voll, es ist halt echt, entweder, glaube ich, kommt man auf Ideen, wenn man so richtig in dieser, ich sag manchmal EDS-Wüste, diesen Begriff haben wir irgendwie so entwickelt in der Gruppe oder ein Freund von mir, die Empathie-Defizit-Wüste, wenn man so in dieser Gesellschaft steckt und irgendwie so denkt, oh, ach, irgendwie, man fährt Bahn, niemand schaut sich an und irgendwie ist es ganz, ganz schlimme Stimmung, so von menschlich gesehen. Daraus kann man krasse Ideen spinnen, aber auch irgendwie in der totalen Ruhe vielleicht auch mal spazieren gehen und irgendwie so richtig dieser Gegenentwurf, den man halt in der Stadt zum Beispiel in Berlin, finde ich es halt mega krass, voll selten manchmal miterlebt, weil ich glaube, dass man dann viel leichter an der Hoffnung auch dran ist und realisiert, wie klein eigentlich alles, was der Mensch so gebaut hat, daneben wirkt. Und dass man sich voll oft denkt, hä, wie unlogisch, dass wir nicht schon viel, viel früher darauf kommen können, dass es sozusagen alles, was gesund ist, irgendwie viel mehr Sinn macht. Und ich glaube, da ist die Natur für mich auch eine voll krasse Inspiration, habe ich gerade wieder so gemerkt. Ja, also entweder richtig reingehen in die EDS-Wüste und danach in die Natur vielleicht. Und dann können die Ideen kommen. Und ansonsten würde ich einfach Mut machen, weil ich hatte früher irgendwie voll viele Selbstwertthemen und irgendwie so. Und ich glaube, durchs Machen verändert sich das auch voll. Und ich glaube, Kunst ist auch voll der Weg, sozusagen so zu seiner eigenen Kraft so zu finden oder zum eigenen Strahlen. Und ich würde jeden einladen und jeder, dass er und sie nicht denkt, ey, man muss irgendwie geboren sein, um Aktivistin zu sein oder Künstlerin zu sein, sondern dass das einfach entsteht, indem man macht und man malt halt zuerst irgendwelche krakeligen Bilder und dann guckt man sich vielleicht ein Tutorial an oder man tanzt einfach wild drauf los und dann hat man vielleicht Lust, irgendwie kontinuierlicher da dran zu bleiben. Und ich glaube, dieses Machen ist echt, also nicht in dieser Frustration stecken bleiben, zum Beispiel, ich bin nicht so und so, oder es gibt irgendwie so coole Aktivistinnen, so wie, es gab ja jetzt viele Präsente auch, viele Aktivistinnen, die sehr eine krasse Stimme hatte, wo man auch in Eifersucht verfallen kann, und da sozusagen die als Inspiration zu nehmen und zu sagen, ich bin vollwertig, ich kann das auch, ich kann das in meiner Region, ich kann das in meinem Land genauso machen, weil Kunst kennt eigentlich keine Konkurrenz, habe ich den Eindruck, sondern Kunst ist für mich eigentlich voll, das hat das Wesen irgendwie der Freiheit für mich, oder irgendwie ist eigentlich da, wo man am freiesten sein kann, sich am meisten ausdrücken kann. Und ich glaube, das würde ich noch so mitgeben.
Ja, Friedrich Schiller hat gesagt, Kunst ist die Tochter der Freiheit.
Oh, cool. Vor allem Tochter finde ich auch sehr cool. Richtig schön.
Aber du hast gerade noch einen wichtigen Punkt angesprochen, dieses Thema mit seinem Selbstwert. So,
ja.
Wie hast du, hast gesagt, du hast Selbstwert-Issues gehabt. Wahrscheinlich haben wir die alle immer noch.
Ja.
Und wie schaffst du es, die zu überwinden tagtäglich wieder? Oder was hat dir geholfen?
Also ich glaube eigentlich, dass wir in unserer Gesellschaft, ich glaube, es ist schon auch krass, so das, was so in den westlichen Ländern auch sehr stark dieses Leistungsding zum Beispiel ist, was auch durch die Schule so krass vielleicht kommt, so dass man sich so vergleicht und so. Deswegen habe ich manchmal, sage ich als Spaß, eigentlich sollte jeder Mensch eine Therapie machen, weil ich glaube, dass man, wenn man mal seine mentale Gesundheit ganz, ganz ernst nimmt, dass es sehr viel verändert. Und ich habe irgendwann angefangen, das einfach sehr, sehr ernst zu nehmen, wie es mir geht, und habe auch Therapien gemacht, nicht langwierige. Ich hatte einen Todesfall in meiner Familie, mein Papa ist verstorben und das war so mein Auslöser. Aber ich glaube, das ist eigentlich, es kann kleine und es kann große Auslöser geben. Und ich glaube, dass man schon die kleinsten Auslöser eigentlich richtig ernst nehmen sollte und irgendwie so dieses sich selber, dieses kleine Kind sozusagen, was in einem wohnt, so ganz lieb haben sollte und nicht so krass. Und was heißt nicht, ich würde sagen, vor allem auch junge Frauen so einladen, nicht, was die Gesellschaft sozusagen auf einen drauf projizieren will, ernst zu nehmen, sondern richtig sich damit auseinanderzusetzen, was will ich sein, wer will ich sein und was sind die Träume, die ich nie laut aussprechen würde, weil ich irgendwie nicht meine Familie enttäuschen will oder was ist, ich habe einen Freund und deswegen bla bla, sondern was würde ich machen, wenn ich frei wäre? Und ich glaube, an diesen Fragen sich langhangeln und ich glaube, einfach versuchen, so gesund zu leben, das klingt so seltsam, aber mir ist so aufgefallen, dass oft zum Beispiel auch in der migrantischen Community diese ganzen Dinge, die mit Privilegien sozusagen einhergehen, dass man vielleicht mal ins Theater geht, dass man eben Bio-Essen kauft oder so, das ist für mich so krass eben in diesen gesellschaftlichen Gräben auch sozusagen aufhört und dass auch eine migrantische Person ins Theater gehen kann. Das ist, und weil Kunst für mich zum Beispiel mega heilsam ist und neue Erfahrungsräume bietet, ich glaube, das würde ich voll gern so propagieren, weil das für mich eben voll schade ist, dass es sich so zu so einem White Privilege Ding entwickelt hat, manche Räume, und weil sich da viele migrantische Personen vielleicht auch nicht wohlfühlen oder so. Und ich würde jeden Menschen so einladen, sich was zu gönnen, glaube ich, und so das Leben zu leben, was man denkt, was man nicht verdient, vielleicht auch, weil man irgendwelche Glaubenssätze innerlich hat. Und dass man sich einfach auch merken soll, jeder Mensch verdient das beste Leben, egal wo man irgendwie geboren ist oder wie viel Geld man hat. Und das sind natürlich auch Barrieren, aber es gibt so viele Wege, es gibt so viele Mitmachtheater, es gibt so viele Theatergruppen, wo man nichts für Zeit und so. Und ich glaube, dieses auch aktiv so auf die Suche zu gehen, das würde ich so jedem Menschen irgendwie mitgeben wollen, weil ich den Eindruck habe, man denkt halt, oh, ich passe nicht da rein oder irgendwie, oder das ist nicht für mich, oder irgendwie wandern gehen ist nicht für mich, aber ich glaube, solche Dinge sind eigentlich mega heilsam. Genau, und das innere Kind lieb haben, irgendwie so. Da kann man alles Mögliche machen, irgendwie tanzen gehen oder meditieren. Da gibt es ja sehr viel. Da gibt es, glaube ich, kompetentere Personen auch als mich. Und Gefühle ernst nehmen und die ausdrücken. Das würde ich sagen. Es geht auch gut durch Kunst.
Danke, Tracy, dass wir dich in deinem Urlaub erwischen durften. Bis bald in Berlin. Wenn ihr mehr zum Thema Aktionskunst wissen wollt, was das ist, wer das macht und wie man das anfängt, dann hört doch auch unsere anderen beiden Folgen mit Nico Semsrott und Kiki von Hoge Satzbau. Wenn ihr noch mehr Infos zu den radikalen Töchtern haben wollt, dann guckt doch mal auf unserer Webseite vorbei, radikaletöchter.de, und schreibt uns gerne eine Nachricht.
Radikal. Radikale Töchter!